Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt, was er geschaffen hat. Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu diesem musikalischen Abendgottesdienst am Sonntag Trinitatis. Ein besonderes Willkommen gilt den Bläserinnen und Bläsern des Posaunenchors des CVM Widerstein-Zeppenfeld. Ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst miteinander feiern und danke euch für all euer Proben. Habe ich ja mitgekriegt, also ihr habt richtig was investiert. Wir freuen uns, diesen Gottesdienst mit euch zu feiern. Liebe Gemeinde, der Sonntag Trinitatis erinnert uns daran, Gott ist viel größer, als wir ihn begreifen können. Und zugleich ist dieser in vielem unbegreifbare Gott uns nahe gekommen. Als Vater, der uns geschaffen hat, als Sohn, der uns erlöst hat und als Heiliger Geist, der uns neues Leben schenkt. Der passende Wochenspruch zu Trinitatis steht im 2. Korintherbrief. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Von dieser Gnade und dieser Liebe und dieser Gemeinschaft erzählen die Musikstücke und die Lieder und die Texte in diesem Gottesdienst. Und von der Antwort des Glaubens, von Dank, von Lob und der Freude an Gott. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren.
Im Namen des Posaunenchores darf ich Sie auch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst willkommen heißen. Es freut uns, dass so viele Menschen unserer Einladung gefolgt sind, um mit uns gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Als ein roter Faden wird sich das Lied Nun danket alle Gott durch diesen Gottesdienst ziehen. Ein Choral, in dem die Größe und Güte Gottes gepriesen wird und der sich daher ganz besonders gut auch für diesen Sonntag Trinitatis eignet. Entstanden ist dieser Choral im Jahre 1630, also er ist schon sehr alt und hat aber über die Jahrhunderte hinweg viele Komponisten zu Musikstücken inspiriert, die zum Teil auch ganz unterschiedlich ausgefallen sind. Und das liegt vielleicht auch daran, dass diese Choralmelodie an sich sehr schlicht ist und dadurch viele Möglichkeiten bietet, sie eben auch musikalisch auszugestalten. Und so werden wir jetzt als nächstes ein Stück von Johann Sebastian Bach spielen. Johann Sebastian Bach ist ja sehr bekannt für seine geistlichen Kantaten. Und das nächste Stück, das Sie hören werden, ist eben eine Bearbeitung des Chorals Nun danket alle Gott aus einer Kantate von Johann Sebastian Bach, heute in einer Bearbeitung für Blechbläser. Im Laufe des Gottesdienstes werden dann immer noch andere Vertonungen dieses Chorals zu hören sein, die sich, ja, die ganz unterschiedlich ausfallen und sehr facettenreich sind, von Felix Mendelssohn Bartholdy oder auch von Johannes Nitzsch, einem Komponisten unserer Zeit, der sich eben auf seine Weise mit diesem Choral auseinandergesetzt hat.
Lassen Sie uns Gott gemeinsam loben mit Worten des 150. Psalms. Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum. Lobet ihn in der Feste seiner Macht. Lobet ihn für seine Taten. Lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Lobet ihn mit Posaunen. Lobet ihn mit Psalter und Harfen. Lobet ihn mit Pauken und Reigen. Lobet ihn mit Saiten und Pfeifen. Lobet ihn mit hellen Zimbeln. Lobet ihn mit klingenden Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Am Sonntag Trinitatis denken wir über die Trinität, die Dreieinigkeit nach. Und die Trinität ist kein theologisches Rechenrätsel, sondern der Versuch, das zusammenzuhalten, was in der Bibel von Gott bezeugt wird. Da begegnet uns Gott eben als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Die Fragen 24 und 25 des Heidelberger Katechismus wollen dabei helfen, dieses Bekenntnis in einfachen Worten zu bedenken. Die 24. Frage lautet: Wie wird das Glaubensbekenntnis eingeteilt? In drei Teile eben. Der erste handelt von Gott dem Vater und unserer Erschaffung, der zweite von Gott dem Sohn und unserer Erlösung, der dritte von Gott dem Heiligen Geist und unserer Heiligung. Und dann wird weiter gefragt: Warum nennst du denn drei, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, wo doch Gott nur einer ist? Weil Gott sich in seinem Wort so offenbart hat, dass diese drei Personen unterschieden und doch der eine wahre und ewige Gott sind. Wir beten und sie dürfen einmal aufstehen. Treuer Gott, lieber Vater im Himmel, danke, dass wir heute hier sein dürfen, dass wir singen können, dass wir hören können, dass wir leben. Wir wissen, nicht alles in unserem Leben ist hell. Oft vertrauen wir mehr auf uns selbst als auf dich. Oft suchen wir das Leben an Orten, an denen es nicht zu finden ist. Oft bleiben wir hinter dem zurück, was du für uns gedacht hast. Darum kommen wir zu dir, so wie Nikodemus zu Jesus gekommen ist, mit unseren Fragen, mit unserer Sehnsucht, mit unserer Schuld. Treuer Gott, begegne uns. Heiliger Geist, wirke in uns und führe uns tiefer hinein in die Liebe, die du uns in Jesus Christus gezeigt hast. Amen.
Thank you.
Liebe Gemeinde, Nikodemus kommt zu Jesus mit seinen Fragen und mit seiner Sehnsucht nach Leben. Und Jesus spricht mit ihm über das, was kein Mensch sich selbst geben kann. Über neues Leben aus Gottes Geist. Ich lese aus Johannes 3. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat, denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, das weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Aber wie kann das geschehen? Fragte Nikodemus. Du als Lehrer Israels weißt das nicht, entgegnete Jesus. Ich will dir etwas sagen. Wir reden von Dingen, die wir kennen. Das, was wir bezeugen, haben wir gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht.
Thank you.
Mitten in der Nacht kommt Nikodemus zu Jesus. Heimlich kommt er. Nachts, wenn ihn keiner sieht, soll keiner mitbekommen. Könnte peinlich sein. Aber so einfach ist das bei Johannes nicht. Das Johannesevangelium ist recht hintergründig. Und wenn Johannes von der Nacht schreibt, dann meint er damit wohl auch, dieser Nikodemus, der lebt noch in der Finsternis. Der ist fern von Gott. Der ist fern vom Licht. Halt in der Finsternis. Und gleichzeitig ist er auf der Suche nach dem Licht. Auf der Suche nach dem Leben in Gottes Gegenwart. Und deshalb kommt er in der Nacht zu Jesus. Davon verspricht er sich was. Weil Nikodemus hat von Jesu Wundern gehört. Vielleicht hat er auch selbst schon welche erlebt. Und dann hat er gedacht, wow, das ist er. Also so viel Wunder, das ist ein Lehrer, den hat Gott geschickt. Naja, und wenn man sich das Ganze anschaut, kann man mit seinem Verstand ja auch zu dem Ergebnis kommen. Allerdings, Johannes würde sagen, wer Jesus wirklich ist, dem kommst du mit deinem Verstand eh nicht auf die Spur. Und genau das sagt Jesus dem Nikodemus in ihrem nächtlichen Gespräch. Im Johannesevangelium besteht das aus zwei Teilen. Im ersten Teil sagt Johannes, wie ein Mensch zum Leben im Licht findet und wie er Teil am Reich Gottes bekommt, also wie er sozusagen ein Teil des Himmels wird, nämlich allein dadurch, dass der Heilige Geist ihn neu geboren werden lässt und ihm neues Leben schenkt. Aber wenn sie schon mal geboren sind, also wie soll das gehen? Nochmal rein, raus oder so? Und um diese Frage geht es dann im zweiten Teil des Gesprächs. Aber in dem hält Jesus dann nur noch einen Monolog. Und diesen zweiten Teil, den lese ich noch mal vor. Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist. Der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt, denn der, an dessen Name er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen, um die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Im ersten Teil des Gesprächs ging es darum, ein Mensch muss durch den Heiligen Geist neu geboren werden. Jetzt geht es im zweiten Teil um Jesus, weil der ist der Einzige, der vom Himmel auf die Erde gekommen ist und dann wieder von der Erde in den Himmel zurückgekehrt. Und deshalb sagt Johannes, kann eigentlich nur der Jesus verlässlich Auskunft über den Himmel geben, weil, wir haben doch zugehört, also der, weil der aus dem Himmel runtergekommen ist. Das ist der Einzige, der schon mal da war. Menschen können sich vieles über Gott zusammenreimen. Also Menschen waren ja immer auf der Erde. Also von ihnen war auch noch keiner im Himmel, oder? Lachen Sie nicht. Ich war auch noch nicht da. Aber interessanterweise, das stelle ich immer wieder fest, Menschen reimen sich alles Mögliche über Gott zusammen. Sie glauben nicht, was man da alles zu hören bekommt. Und ich denke dann immer so, die basteln sich so ihren eigenen Gott. So ein Bastelgott. Und da kommt so alles rein, was man nett findet. Also, manche finden auch das Böse an Gott nett. Also, dann denken sie aber immer an die anderen, die verurteilt werden, nie an sich selber. Andere machen den Gott so zu einem Kuschel, also basteln. Und Johannes sagt, wenn du was von Gott wissen willst, dann musst du auf Jesus gucken, weil das ist der Einzige, der war mal oben. Also der war oben und ist mal runtergekommen. Und deshalb gibt nur der verlässliche Auskunft. Und der ist jetzt vom Himmel auf die Erde gekommen mit einem einzigen Ziel, um uns zu retten. Und um das zu erklären, erinnert Jesus an eine Geschichte aus der Wüstenzeit Israels. Damals hatte sich das Volk gegen Gott aufgelehnt und dann waren giftige Schlangen über die Menschen gekommen. Und als sie ihre Schuld erkannten und Mose um Hilfe baten, ließ Gott ihnen so eine bronzene Schlange anfertigen. Und wer dann auf diese Schlange schaute, der blieb am Leben. Und die Geschichte nimmt Jesus auf und dann deutet er dieses Bild jetzt auf sich. Wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn, also Jesus, erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Die Gemeinde, so wie die Israeliten damals in der Wüste, haben auch wir, also ich jedenfalls, ich vermute mal Sie auch, Schuld auf sich geladen. Wir werden schuldig an den Menschen und an Gott. Jesus sagt zu Nikodemus, jetzt ist aber das Licht in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Liebe Gemeinde, die Welt ist verloren, sagt Jesus, weil sie die Finsternis liebt. Jetzt denken Sie nicht direkt an die anderen, bleiben Sie bei sich selber. Weil die Menschen ohne Gott leben, weil das Böse regiert. Im Großen wie im Kleinen. Auch da ist man leicht versucht, auf die Nachrichten auszuweichen. Also das Böse der anderen da in Russland und was weiß ich, wo bleiben sie bei sich, reicht. Aber jetzt, Jesus sagt, es gibt Rettung, da gibt es einen Weg raus. Aber der war gar nicht so einfach, der hatte einen hohen Preis. Wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Der Menschensohn muss erhöht werden, meint, der muss ans Kreuz. Die Rettung zum echten und ewigen Leben, also zu einem Leben in Verbindung mit Gott, zu einem Leben im Licht, hat einen hohen Preis. Jesus hat sich das Leben gekostet. Wie damals der Blick auf die erhöhte Schlange Rettung brachte, so rettet heute der Glaube, also das Vertrauen. Der Glaube an den gekreuzigten und auferweckten Jesus Christus. Hans würde sagen, das Kreuz ist der Wendepunkt. Im Kreuz begegnen sich Gottes Gericht und Gottes Liebe, da fällt das zusammen. Aus Liebe geht Jesus ans Kreuz, damit wir zum Leben mit Gott finden. Die Liebe hat Jesus aus dem Himmel auf die Erde gebracht, mit dem Ziel, unsere Gemeinschaft mit Gott wiederherzustellen. Gottes Liebe ist der Grund dafür, dass Jesus den Himmel verlässt. Ist der Grund für seinen Weg ans Kreuz. Das ist dann der Herzschlag des Evangeliums. Also hat Gott die Welt geliebt. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und beim ewigen Leben geht es auch wieder bei Johannes nicht in erster Linie um das Leben nach dem Tod. Ich weiß ja nicht, woran die so denken, wenn sie ans ewige Leben denken. Die Zeit nach dem Friedhof, also nachdem die Trauerfeier war, oder ist ewiges Leben mehr? Können wir jetzt nicht drüber sprechen. Jedenfalls, wenn Jesus im Johannesevangelium von ewigem Leben spricht, dann meint er ein Leben, das durch den Heiligen Geist schon jetzt, also heute, schon vor der Trauerfeier neu geworden ist. Also er würde sagen, das ist ein Leben, in das ist der Himmel schon eingezogen, vor dem Tod. Bevor es einmal selbst im Himmel sein wird. Christlicher Glaube ist nicht zuerst Vorsorge für die Zeit nach dem Tod. Es ist Fürsorge für das ganze Leben, vor dem Tod und über den Tod hinaus. Wenn Gottes Geist einen Menschen neu macht, dann findet er zum wahren Leben. Und genau dazu will Gott Menschen führen. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Das heißt, bei Gott stehen nicht Strafe und Verurteilung im Zentrum, sondern Gottes Wille und Gottes Liebe und sein Wille zur Rettung. Und die spannende Frage ist nur, ob ich das glauben kann, also mich darauf verlassen. Glaube meint ja nicht mehr als verlassen. Ist ja kein Werk. Also wenn Ihr Mann oder Ihre Frau Ihnen gesagt hat, Schatz, ich liebe dich, und Sie haben nachher gesagt, ich dich auch, dann sind Sie auch nicht nach Hause gegangen und haben gesagt, boah, das war aber heute wieder anstrengend oder so. Das ist einfach normal. Glauben Sie, glaubst du das? Also, dass Jesus auch aus Liebe zu dir Mensch geworden ist und dich reinruft in ein Leben im Licht. Jesus lädt ein, ihm zu vertrauen und ihm das vielleicht auch zu sagen, so, Jesus, komm in mein Leben und mach es neu. Erfülle mich mit deiner Liebe zu Gott und zu den Menschen. Und wer ihm nicht vertraut, ist Jesus auch klar, sagt er, der bleibt in der Finsternis, der findet nicht zum Licht. Weil Gott seine Welt, uns Menschen so sehr liebt, darum hat er seinen Sohn gesandt. Am Ende spricht Jesus von der Spannung zwischen Licht und Finsternis, zwischen dem, was Gott gefällt und was seinem Willen widerspricht. Er sagt, das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ans Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wenn ich mich in der Welt umschaue, finde ich, stimmt. Stimmt bis heute. So ist das. Im Großen ist das so und im Kleinen, in meiner kleinen Welt auch. Was Gottes Willen widerspricht, hat Konjunktur, läuft richtig gut. Und wenn Jesus mit seinem Licht ins Dunkel leuchtet, dann tritt es ans Licht. Und vielleicht scheut deshalb die Finsternis das Licht, als dann angestrahlt wird. Jesus lädt uns ein, ihm zu vertrauen. Ja, dann fällt auch Licht auf die Finsternisse meines Lebens. So, die Finsternisse meines Lebens, nicht die der anderen. Bleiben Sie wieder bei sich. Gottes Licht fällt auf das, was in meinem Leben Gottes Willen widerspricht. Aber Gott sei Dank, meine Finsternisse, da bin ich zutiefst von überzeugt, die hat Jesus am Kreuz getragen. Deshalb kann ich es aushalten, sie anzuschauen. Die Konsequenzen meiner, unserer Schuld, die hat er auf sich genommen. Darum müssen wir dem Dunkel in unserem Leben nicht ausweichen. Christen können es anschauen, können es zu Jesus bringen und gegen sein Licht eintauschen. Ihr Lieben, Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Wenn das stimmt, dann steht über unserem Leben zuerst und vor allem ein Wort: geliebt. Geliebt, auch wenn ich ganz oft nicht verstehe, warum Gott mich lieben sollte. In Klammern, ich kenne meine Finsternisse, sie ja nicht. Geliebt, auch wenn ich manchmal mein eigenes Spiegelbild nicht ausstehen kann. Geliebt, auch wenn manches hinter mir nicht liebenswürdig war. Geliebt, auch wenn manche Erinnerung mir die Tränen in die Augen treibt. Du bist geliebt. Und wenn das stimmt, was ich ja glaube, dann bleibt doch nur eines übrig: Dank. Kein Dank dafür, dass immer alles leicht wäre, sondern Dank dafür, dass Gott uns nicht im Dunkel sitzen lässt. Und darum singen wir gleich nochmal: Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Dieses Lied, das sich wie so ein roter Faden durch diesen Abend zieht. Die großen Dinge, die Gott an uns tut und von denen das Lied spricht, sind nicht in erster Linie Erfolg oder Gesundheit oder ein sorgenfreies Leben. Das größte Werk Gottes ist, dass er die Welt geliebt hat. Dass er seinen Sohn gab, damit Menschen nicht verloren bleiben, sondern das Leben finden. Vielleicht können wir darum die Worte dieses alten Liedes heute neu hören, der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an unzählig viel zu gut bis hierher hat getan. Noch bevor wir nach Gott gefragt haben, hat Gott längst nach uns gefragt. Noch bevor Nikodemus sich auf den Weg zu Jesus gemacht hat, hat Jesus sich längst auf den Weg zu ihm gemacht. Und wie Nikodemus nach diesem Gespräch nach Hause gegangen ist, wird nicht gesagt. Wie heißt das beim im Fernsehen, bei den Serien? Da gibt es einen Namen für, wohl? Nee, Cliffhanger, genau. Cliffhanger, aber die zweite Staffel ist noch nicht gestartet. Der Cliffhanger bleibt. Aber ich glaube, viel wichtiger ist doch die Frage, wie gehen wir heute nach Hause? Also du und ich. Ich bete. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns liebst. Danke, dass du unser Dunkel kennst und uns dennoch nicht loslässt. Zieh uns ins Licht, erneuere unser Leben und lehre uns, dir zu vertrauen. Denn bei dir finden wir, was wir suchen, echtes Leben. Amen.
Thank you.
aus unserer Gemeinde verstarb und wurde kirchlich beerdigt, Volkmar Schmidt aus dem Heckengarten im Alter von 67 Jahren. Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird in Ewigkeit nicht sterben. Und dann fragt er: Glaubst du das? Wir beten für andere und uns und stehen dazu auf. Treuer Gott, lieber Vater im Himmel, du bist bei uns im Leben und im Sterben auch. Du rufst uns ins Dasein und dann in den Tod. Wir bitten dich für Volkmar Schmidt, sei ihm gnädig, seine Angehörigen begleite in der Trauer. Gib uns Stärke, ihnen und uns die Hoffnung durch dein Wort, dass der Tod für die, die dir vertrauen, der Durchgang ist zum Leben mit dir. Vater im Himmel, überwinde unsere Angst vor dem Leben und unsere Angst vor dem Sterben. Schenke uns dein Licht, damit die Finsternis des Todes uns nicht gefangen hält. Treuer Gott, lieber Vater im Himmel, wie Nikodemus kommen auch wir zu dir. Mit unseren Fragen, unseren Hoffnungen, mit dem, was uns freut und mit dem, was uns belastet. Wir bitten dich für die Menschen, die nach Orientierung suchen und nicht wissen, welchen Weg sie gehen sollen. Zeige ihnen Wege zum Leben. Wir bitten für die Menschen, deren Alltag von Angst geprägt ist. Angst vor Krieg, vor Gewalt, Angst um die Zukunft. Wir denken an die Menschen in der Ukraine, in Israel, im Sudan und an vielen anderen Orten dieser Welt, an denen Menschen unter Hass, Gewalt und Unrecht leiden. Lass dein Licht dort aufscheinen, wo Dunkelheit das Leben bestimmt. Wir denken heute auch an die Menschen im Kongo, die vom Ebola-Ausbruch betroffen sind. Bewahre die Kranken, stärke die Ärztinnen und Ärzte, die Pflegekräfte und alle, die sich um die Erkrankten kümmern. Wir bitten dich auch für die Kranken hier bei uns, für die Trauernden, die Einsamen und für die Erschöpften. Schenke ihnen Menschen, die zuhören, begleiten und tragen. Wir bitten dich für deine Kirche. Bewahre sie davor, sich um sich selbst zu drehen. Hilf ihr, auf dich hinzuweisen, auf deine Liebe, auf deine Wahrheit, auf das Leben, das du schenkst. Und wir bitten dich auch für uns selbst. Da, wo wir schuldig geworden sind, da, wo wir dem Licht ausweichen, da, wo Vertrauen uns schwerfällt, begegne uns neu und lass uns heute als Menschen nach Hause gehen, die wissen, du liebst die Welt, du liebst uns. Gemeinsam beten wir zu dir. Vater unser im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht im Frieden Gottes in diesen Abend. Der Herr segne dich und behüte dich. Er blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr sei dir nahe und er schenke dir seinen Frieden. Amen.
Ja, vielen Dank. Es freut uns, wenn es Ihnen gefallen hat. Ein Stück hätten wir noch zum Abschluss des Gottesdienstes. Danach sind Sie herzlich eingeladen, noch ein bisschen zu verweilen. Es gibt ein paar Getränke und auch ein bisschen was zu knabbern noch. Auf Kaffee haben wir mit Blick auf die Uhr verzichtet. Ist ja für den einen oder anderen vielleicht nicht schwierig, dann in den Schlaf zu finden hinterher. Aber herzliche Einladung, dann gleich noch ein bisschen Gemeinschaft zu haben und hier zu sein. Wenn Sie die Arbeit unseres Posaunenchores unterstützen möchten, dann haben Sie am Ausgang mit Ihrer Kollekte die Möglichkeit dazu. Wir momentan auch Nachwuchs in der Ausbildung und auch das ist mit Kosten verbunden. Und ja, wenn Ihnen es gefallen hat, dann haben Sie die Möglichkeit, da uns auf diese Weise zu unterstützen. Vielen Dank und dann noch jetzt viel Vergnügen beim letzten Stück und im Anschluss dann einen guten Heimweg.
Thank you.
Vielen, vielen Dank für den freundlichen Applaus. Freut uns, wenn es Ihnen gefallen hat. Ein allerletztes Stück hätten wir dann noch, mit dem wir Sie dann wirklich in den Abend gehen lassen. Zwei Strophen des bekannten Abendliedes »Herr, bleib bei mir«.